Choose your destiny. Flawless victory. Fight. Du wolltest einsteigen.
Ich wollte einsteigen mit Mortal Kombat, aber ich bin mir gar nicht sicher, wo das kommt.
Mortal Kombat!
So, der kommt nicht von mir.
Ja. Was für ein Intro.
Das Intro, das ich vermisst habe.
Was für ein Intro.
Wir geben euch da draußen das Intro, das der Film nicht für euch hat. Und das war schon, ich saß wirklich im Kino in der Pressevorführung, hab direkt zu meinem Nachbarn so rüber, zu meiner Nachbarin, zu Franzi. Ich glaube, der Film wird nichts für mich. Wenn er nicht so einsteigen kann, wird's schwierig. Das haben sie bei Teil 1 verpasst, das verpassen sie bei Teil 2. So viel muss man vorwegnehmen. Aber ja, heute geht's um Mortal Kombat 2 Annihilation. Ich meine Mortal Kombat 2. Annihilation ist der andere. Aber ist es der andere? Auch darüber werden wir heute reden müssen. Ich glaube aber, du bist unzufriedener mit dem Film als ich. Das habe ich zumindest mitgekriegt, wenn ich dein Thumbnail so sehe, das Mini-Gespräch, das wir schon hatten zu dem Thema. Komischerweise bin ich da positive heute, obwohl ich nicht positiv bin.
Ich glaube, ich bin der unzufriedenste überhaupt mit diesem Film, was mich voll ärgert, weil ich mag das nicht, dass mir dieser Ruf nachgesagt wird, ich würde mal alles hassen. Und ich finde, gerade du, Marco, du kennst mich ziemlich gut, du weißt, wie viel Zeugs ich auch liebe. Du weißt ja auch, wie viel Zeugs ich liebe, was du nicht magst. Und also ich finde, es ist schon krass eigentlich ausgeglichen. Und ich bin in dieses Jahr richtig geil gestartet mit Marty Supreme und meinte, boah, was für ein geiler Start in das Jahr. Ich bin am Start. Ich mochte Send Help von Sam Raimi. War jetzt nicht der beste Film, aber war ein spaßiger Genrefilm. Also es gibt auch viele Sachen, die mir dieses Jahr gefallen. Ich mochte They Will Kill You? Heißt der? They Will Kill You mit Zazzy Beetz. Den fand ich richtig super. Also ich mag halt auch Genrefilme und für mich muss nicht immer alles, weil mir das so unterstellt wird, für mich muss nicht immer alles minutiös geschrieben sein. Nein, nur weil ich gerade Better Call Saul schaue und davor Breaking Bad geschaut habe, wo das halt wirklich Prime Examples für wirklich gute Drehbücher sind. Nee, also ich kann mich auch mit weniger zufrieden geben, aber ich glaube, für nichts kriege ich so auf die Fresse. Wirklich für nichts kriege ich so auf die Fresse, wie für mein Review von Super Mario Galaxy und mein Review zu Mortal Kombat 2. Damit übrigens herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Marco ist auch am Start und ich auch. Hallo. Und der Uwe auch. Eine Frage, die mich dann doch ein bisschen wurmt, und die wurmt mich richtig. Und ich bin vollkommen kritikfähig. Ich verstehe es auch voll häufig, wenn Leute sagen, ey, nee, gehe ich nicht mit. Oder ey, ich fand diese Kritik beschissen. Oder ich fand den voll toll. Finde ich alles fair. Ich lösche ja auch keine Kommentare, es sei denn, jemand sagt, du gottverfluchter Hurensohn. Ansonsten, ich lasse ja alles stehen. Ich lasse ja wirklich alles stehen. Und dann sagen Leute, haha, siehst du, die Kommentare geben dir nicht recht. Und ich, ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt diesmal so. Aber die eine Frage, die mich wirklich wurmt, und die wurmt mich, und es ist die gleiche Frage, die mir gestellt wurde bei Super Mario Galaxy, und die kriege ich jetzt. Und das ist, was hast denn du erwartet? Ja. Diese Frage ärgert mich. Das ist die einzige Frage, die mich ärgert. Weil wenn die sagen, mir hat's gefallen, cool. Aber ich sag im Video, was ich erwartet habe. Ich sage, da hast du das Video nicht geguckt. So, Super Mario Galaxy, wenn der ungefähr so einen Plot hätte, also eine zumindest nachvollziehbare Handlung wie der erste Film, hätte ich kein Problem gehabt. Aber der hat für mich noch weniger Handlung als der erste Film. Und der erste Film ist jetzt nicht bekannt durch Shakespeare Storytelling, aber er hat eine Handlung. Ich finde, der zweite hat keine mehr wirklich. Und Mortal Kombat gebe ich sogar Beispiele. Ich gebe Beispiele aus den Games, ich gebe Beispiele aus der Historie der Mortal Kombat Filme. Ich so, irgendwie ein bisschen mehr Fleisch muss da sein an der Handlung. Und dass wir jetzt wirklich Filme kriegen, die einfach komplett handlungslos sind de facto. So back-to-back. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Und da kann ich auch schon sagen, das ist auch mein Hauptproblem mit Mortal Kombat 2. Es ist ein Film, ein weiterer Film, der kaum eine Handlung hat. Und das bisschen Handlung, das er hat, ist behauptet. Und es gibt eine, weißt du, warum ich das bei Mortal Kombat ausgerechnet so dolle ärgert. Ich hab die, weil da wird mir auch immer gesagt, du hast die Games halt nie gespielt. Ich so, fuck off, ich hab die Games richtig krass gespielt früher. Und Mortal Kombat war revolutionär für Beat'em Up Games in der Hinsicht, dass die Lore so deep ist. Also jeder Charakter kriegt so eine krasse Backstory, eine Motivation, warum er am Start ist und so weiter und so fort. Und was sind die Forces von Outworld und was sind dort nochmal die Konflikte innerhalb von Outworld und wer schließt sich dem Earthrealm an und warum gibt es da eventuell noch zwielichtige Figuren und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich eine ziemlich coole Lore und es war damals, zumindest für die damaligen Verhältnisse, für ein Beat'em-up-Game, ein Spiel, wo die zumindest gesagt haben, wir geben uns Mühe, eine Welt zu erschaffen, eine ganz coole Welt. Und davon würde ich gerne ein bisschen mehr sehen. Und das habe ich hier nur behauptet bekommen und es hat mich geärgert. Ich finde Mortal Kombat von 95, ist der 95? Ich vergesse immer, ist das der 95 oder 93?
Der 95er Paul W.S. Anderson-Film.
Der hat mehr Handlung und Mythologie von Mortal Kombat als die letzten beiden Filme vereint. Und das ärgert mich.
Ich weiß nicht, da würde ich komplett mit dir konträr gehen, aber da müssen wir tatsächlich ein bisschen rein. Also mir hat das zu viel Handlung.
Ja, verstehe ich.
Wir gehen da wirklich auseinander. Ich finde, dieser Film nimmt sich viel zu ernst, so wie der andere Film davor sich viel zu ernst genommen hat. Und meine Erwartungshaltung war, oh, die Trailer versprechen mir, das wird jetzt spaßig. Das wird jetzt ein bisschen selbstreferenzieller und man hat so ein bisschen aus dem ersten Film gelernt, Stichwort Hauptfigur, Stichwort Kano, Stichwort Johnny Cage ist die neue Hauptfigur. Das habe ich erwartet, dass er besser ist als der erste. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch Leute getroffen, die Zusammenfassung finde ich eigentlich auch ganz nett, wenn man sagt, der zweite Film ist das, was der erste hätte sein sollen. Das hat Kai Schmidt zum Beispiel zu mir gesagt, der den Film sogar schon letztes Jahr gesehen hat. Der Film ist seit über einem Jahr fertig. Er hat ihn für die Interviews sehen müssen. Und dann durfte er erst die Interviews führen und er sitzt seit einem Jahr auf diesem Film, hat sich trotzdem in der Presseverführung den nochmal angegeben und ich glaube, der hat ihm mehr getaugt als mir. Ja, also man kann auch Fan davon sein. Aber was uns zu den Spielen führt, so, du hast jetzt, reden wir erstmal davon, wo wir herkommen, was Mortal Kombat angeht. Du hast die alten Spiele gespielt, ich habe auch die alten Spiele gespielt, relativ spät erst für mich entdeckt, weil wir hatten noch, ich weiß noch, in der Ausbildung gab es in einem Raum, wir hatten so Computerraum für, um zu programmieren. Und auf diesen Rechnern, das waren recht alte Rechner, waren Mortal Kombat überall drauf installiert. Und wann immer wir unbeaufsichtigt waren, haben wir Mortal Kombat gezockt. Das war, glaube ich, mein Hauptberührungspunkt jemals mit Mortal Kombat, weil ich aus den Fighting Games komme, ich aus Street Fighter, bisschen Tekken, ganz viel Soul Calibur auf dem Sega Dreamcast. Das sind so meine Lieblings-Fighting Games. Also Mortal Kombat bin ich nicht so der Fan. Ich habe den Film lange vorher gesehen, bevor ich die Spiele gespielt habe. Und anders als du würde ich sagen, okay, also okay, bei der Geschichte bin ich nicht so richtig, also könnte sein, dass das revolutionär war für Fighting Game. Ich meine, es hat sich eher aus der technischen Revolution heraus so ergeben. Das Besondere an Mortal Kombat war, dass sie die Leute eingescannt haben in verschiedenen Kampfposen, das pixelweise nachgebaut haben und dadurch eine, in Anführungsstrichen, aber das ist der Weg, fotorealistische Grafik hatten. Und das gepaart mit Gewalt war halt absurd comichaft drüber und natürlich auch so ein gesellschaftlicher Eckpunkt, an dem sich dann alle aufgehangen haben und das war das Revolutionäre an dem Ganzen. Das Kampfsystem ist auch nicht so schlecht. Also, ist nicht mein Lieblings-Fighting-Kampfsystem, aber Mortal Kombat hat schon ein gutes Fighting-Kampfsystem und die Finishing-Moves sind halt ikonisch, weil es alles da so reinzahlt. Die Mythologie war mir immer scheißegal. Und was man aber den spielen lassen muss, ich kenne mich mit den neuen Spielen sowieso gar nicht aus. Es gibt ja halt, ich glaube, das ist das neueste noch Mortal Kombat 1, was quasi so eine Art Reboot ist. Ich glaube, das ist das aktuellste oder eines der aktuellen. Und davor, glaube ich, Mortal Kombat 11 oder so. Und diese Mortal Kombats, die sind relativ stringent in ihrer Geschichte. Die nehmen sich auch sehr ernst, obwohl alles so drüber ist. Und ohne die gespielt zu haben, ich kenne nur ein paar Zwischensequenzen und diese YouTube-Compilations mit den Finishing-Moves, die gucke ich gern, die sind irgendwie witzig. Aus den letzten Spielen habe ich die, glaube ich, fast alle gesehen. Diese Filme wirken nah da dran. Also, wenn man eher Fan der neuen Mortal Kombat-Spiele ist, dann kriegst du, glaube ich, eher etwas, was du willst. Ist aber nur eine Vermutung.
Du hast so viele Sachen gesagt, ich will bei ein paar kommentieren. Das Erste, was du gesagt hast, ist, das ist der Film, den wir beim ersten Mal hätten kriegen sollen. Da gebe ich dir sogar zu einem gewissen Punkt recht, weil die Nummer heißt Mortal Kombat und diesmal haben wir ein Turnier. Und der erste Film sagt die ganze Zeit, oh, wir bereiten uns vor aufs Turnier, aufs Turnier, aufs Turnier, aufs Turnier. Und du siehst das Turnier nie im ersten Film. Das ist, der erste Film ist eh, also wenn ich der erste Film sage, dann meine ich den Film von 21, ist er 21 oder 22?
21, mitten in Covid.
Ja, der ist ja ein Etikettenschwindel, der Film. Finde ich wirklich. Warum? Weil auf jedem Poster und in jedem Trailer siehst du Sub-Zero versus Scorpion. Also mhm. damit ist der Film wirklich vermarktet. Also du denkst, das ist ja so eine geile Story zwischen den beiden. Das sind rivalisierende Clans. Der eine kommt aus der Hölle zurück, nimmt am Turnier teil, um sich an seinem Peiniger zu rächen. Hier Bihan und Scorpion. Und ist eigentlich eine ziemlich coole Story. Also, und das ist in dem Film irgendwo drin, in den ersten 5 Minuten und in den letzten 5 Minuten. Aber das ist ja gelogen. Also, deswegen ist es ein Etikettenschwindel. Und ja, und was die Ästhetik angeht, da gebe ich dir recht, das ist schon an den neueren Games, also es ist schon auf den Games auch, auf der PlayStation 2 und so weiter schon, ist es nah dran, wenn du diese Fights hast. Also allein, dass du da solche Stages hast, die wirklich aussehen, als wenn die aus dem Videospiel sind. Und dass du wie diese, nicht 2D, aber diese Einstellungen hast, dass die nebeneinander stehen wie in einer Beat'em-up-Pose. Weißt du, die laufen von links nach rechts und hauen sich. So, das haben sie, ich glaube, das ist das Gimmick des aktuellen Films. Ja, das ist dieses eine, ja, ihr sollt erkennen, dass es eine Videospieladaption ist, daran. Gebe ich dir auch. Aber ich fand, als ich mir den ersten Film, also immer wenn ich den ersten Film sage, meine ich den von vor ein paar Jahren angeguckt habe, ich fand den für das, was er war, extrem vergessenswert. Extrem vergessenswert. Hatte aber Spaß, als ich ihn geguckt habe. Hatte aber die ganze Zeit ein Fragezeichen über dem Kopf. Warum ist ein Charakter die Hauptfigur, den keine Sau kennt? Weil Mortal Kombat hat 200 oder so Charaktere mit Backstory und sonst was und wir konzentrieren uns auf die eine Figur, die für diesen Film erschaffen wurde, fand ich ein bisschen komisch. Und da war diese Figur nicht mal interessant. Ja, das war einfach ein Typ. Also es ist wirklich der Typ. Ja. Und der trifft dann halt auch Größen wie Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Sonya Blade und ich so, oh, die sind alle so viel interessanter und wir verbringen null Zeit mit denen. Und das fand ich irgendwie doof. Ich finde, der Film probiert das ganz klar Course zu correcten. Wenn man schaut, wie Cole zur Seite geschubst wird in diesem Film, fand ich sehr lustig. Trotzdem finde ich, ist es ein halber Etikettenschwindel schon wieder, weil der Film wird halt fast nur mit Johnny Cage vermarktet. Und ich finde, Kitana ist die Hauptfigur in diesem Film.
Ich finde, sie sind beide die Hauptfiguren, also das Parallelhandlung. Also das ist nicht Etikettenschwindel für mich. Ich glaube, wenn wir auf die Screentime gucken, hat auch Carl Urban die größere Screentime. Da würde ich die Hand für ins Feuer legen. Aber du hast recht, es sind beides die Hauptfiguren. Und vor allem der Anfang des Films suggeriert, dass sie die Hauptfigur ist. Aber das ist wieder der Etikettenschwindel des Films. Der aber diesmal nicht der Etikettenschwindel der Werbekampagne ist.
Das stimmt.
Wobei, in der Werbekampagne ist sie nicht so groß. In der Werbekampagne hat sie nur ein paar Frames.
In der Werbekampagne siehst du sie so gut wie nie.
Ja.
Und ja, es gibt da auch so ein paar Probleme, die ich habe mit ein paar Pairings, weil ich denke mir so, ey, ihr hättet letztes Mal habt ihr Milena reingebracht. Milena ist die Rivalin von Kitana, aber ihr habt sie zerstört im letzten Film und richtig fett gekillt. So, also, lass mal Jade in den Film reinschmeißen, weil sie ist es anscheinend die Rivalin von Kitana. Okay. So, das sind wieder diese Sachen, da ist der Purist in mir ein bisschen stinkig, weil ihr euch beim ersten Film keine Gedanken gemacht habt, probiert ihr das irgendwie auszubaden mit dem zweiten Film. Ich probiere das aber dem zweiten Film nicht zu sehr anzulasten.
Ich rechne es ihm halt an. Das kannst du es genau umgekehrt betrachten.
Mhm.
Ich würde auch mit dem Begriff Rivalin wäre ich auch vorsichtig. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber das ist das Ding. Was kann man denn sagen? Und jetzt eine kleine Spoiler-Entwarnung für euch da draußen. Ich würde sagen, wir spoilern den ganzen Podcast. Es ist fucking Mortal Kombat. Who the fuck cares? Wir müssen nicht tiptoen über irgendwas.
Ja,
oder?
Und erst recht, wenn man zum Ende ankommt, sieht man, wie sinnlos alles ist. Weil was suggeriert wird, wie es weitergeht, alles, was du gerade gesehen hast, hat keinen Sinn ergeben. Und der Status quo wird ungefähr der gleiche sein. Das wird ja genau das, was dir suggeriert wird am Ende des Films. Was ich auch ziemlich doof finde übrigens. Aber ja, Wo springe ich denn rein mit diesem Film? Es ist so schwierig.
Lass uns mal kurz dabei bleiben. Du hast schon gesagt, wie du ihn findest. So, ich bin erstmal bei Teil 1, bin ich bei dir, der ist vergessenswert. Weil, das habe ich auch gemerkt im zweiten Teil, ich weiß so gut wie nichts mehr. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich weiß so gut wie nichts mehr. Nicht außer, dass Kano ganz cool war. Kano war ein Verräter. Cole war super uninteressant. Anfang und Ende sind das Einzige, was mit Sub-Zero und Scorpion wirklich zu tun hat. Und ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Film aussieht. Ich weiß nichts. Weil der Film so vergessenswert ist und ich wollte ihn nicht ein zweites Mal gucken, aber dankbarerweise weiß das der zweite Teil anscheinend, weil er zeigt euch die ganze Zeit Flashbacks mit Szenen aus dem ersten Teil. Das ist ja absurd witzig, wie sehr der sich als, also es fühlt sich an, als würde ich einen Staffelanfang von der Serie gucken. Es fühlt sich gar nicht so sehr wie ein Film an, sehr staccato-mäßig. Und ich finde den zweiten besser als du. Ich bin nicht ganz so enttäuscht, weil meine Erwartungshaltung war halt, okay, wenn es lustiger ist, wenn es gelernt hat aus dem ersten Teil, wenn es ein bisschen lustiger ist, dann ist schon viel gerettet. So gut war es dann halt doch nicht. Und das nicht nur wegen der Handlung. Ich hätte mir weniger Handlung gewünscht. Ich hätte mir weniger Anspruch gewünscht. Der Film hat Momente, in denen er zeigt, was er hätte sein können. Zum Beispiel die Baraka-Szene.
So, oh, die finde ich furchtbar.
Den Film, ich weiß nicht, ich finde, das ist eine der besseren Szenen tatsächlich. Ich finde, da hat er so ein bisschen Esprit, da hat er, wenn er noch ein bisschen selbstreferenzieller wäre, sagen wir so wie der Dungeons & Dragons Film, dann wäre ein so viel besserer Film da drin. Stattdessen nimmt er sich selbst viel zu ernst und gleichzeitig konterkariert er das, weil du hast einen Film, der Mortal Kombat heißt, du hast super viele Charaktere, du hast so viele Punkte, an denen der Film sagt, jetzt sortiere ich ein bisschen aus. Ne? Und die einzige Figur, bei der konsequent bleibt, ist Cole, weil alle anderen sind immortal anscheinend, sie kommen immer wieder. So, das ist ja richtig albern. So, die ganze Struktur des Films ist richtig scheiße. Ich habe mich unglaublich gelangweilt. Da stehen dauernd Leute im Kreis und reden wie bei den Power Rangers, vorher so ein Establishing-Shot von der Location. Das ist immer eine von drei gleichen Locations. Establishing-Shot, 3, 4, 5 Leute reden miteinander, was die Handlung bis hierhin war, wo ich mir wirklich denke, muss ich das wirklich für uns nochmal zusammenfassen? Und dann kommt eine andere Figur rein, mit der keiner gerechnet hat, weil sie entweder tot war oder bisher noch nicht mit denen zusammen in einem Raum, sagt irgendwas Neues, alle schwärmen aus, alle kloppen sich mit irgendjemandem in einem sehr uninteressanten Kampf, also nicht sehr geil, kommen wieder zurück, reden wieder. Und das hast du, das ist der ganze Film von Anfang bis Ende. Und es ist nicht zu ertragen. Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, die Choreos werden besser, vielleicht auch ein bisschen splatteriger. Also so
ja.
CGI-Blut gibt mir gar nichts.
Dafür, dass es Mortal Kombat ist, dürfte es auch ordentlich mehr auf die Fresse sein. So muss ich halt auch echt sagen. Aber weißt du, was krass ist, weil du das gesagt hast? Das sag ich in meinem Review-Video. Und zwar die Macher von diesen neuen Mortal Kombat-Filmen. Ich glaube, die haben sich nicht wirklich befasst mit den Videospielen. Ich fand es ja allein im letzten Teil so affig, dass jeder Charakter seinen Super-Move wirklich wortwörtlich freispielen muss. Ja, und dann kann Sonya solche Beams aus ihren Händen schießen. Weißt du, die Tatsache, dass Sonya Beams aus ihren Händen schießt im Videospiel, ist nicht Teil der Lore. Das kann die nicht wirklich, okay? Weil sie ist aber doch nur ein Mensch, okay? Also das kann die eigentlich gar nicht. Und hier ist es so, ja, das kannst du aber freispielen, wenn du wie bei Smash Bros. So einen Smashball zerschlägst, dann hast du halt diese Fähigkeit. Also das heißt, die früheren Games haben da eine cleverere Handlung als der Film. Aber
nee, sorry, das verstehe ich nicht. Wieso ist das dann Games cleverer, wenn sie es da einfach kann?
Ach so, nein, das ist einfach nur, weil das ist nur die Logik des Gameplays. Aber wenn du tatsächlich die Cut-Sequenzen siehst, die kann das gar nicht. Also, das ist einfach nur, damit du mit ihr, wenn du mit ihr spielst, irgendwie toe-to-toe gegen all diese Götter überhaupt ankommen kannst. So. Aber
dann hast du trotzdem keine Inlore-Erklärung.
Ach so, es wird nie erklärt. Das ist nichts, was sie eigentlich kann.
Aber dann ist es ja nicht cleverer im Spiel als im Film.
Aber worauf ich hinaus wollte, was ich in meinem Review-Video sage, ich habe das Gefühl, dass die Macher dieses Films der Meinung sind, dass dieser egal welches Beat'em-up-Spiel du hast, ob Street Fighter, Smash Bros., Tekken, Dead or Alive oder Mortal Kombat, es gibt auch diesen Select-Your-Player-Screen, oder?
Ja.
Ja, also wo du dir deinen Player aussuchst, wenn ich jetzt gegen dich spiele, Marco, und dann
suchen wir uns
dir. Genau. Ich habe das Gefühl, dass sie dachten, dass der Select-Your-Player-Screen Teil der Lore ist. Weil dort, weil wenn du darüber redest, dass die mal im Kreis stehen und miteinander reden, die warten ja darauf, von einem Player selected zu werden und dann spawnen die in eine Stage rein. Da dachte ich mir, das ist aber doof. Das ist ja richtig doof. Und das ist da die ganze Zeit so. Und dann gehen sie zurück in den Select Your Player Modus. Ich so, das ist etwas, was wir Spieler sehen, aber nicht die Figuren.
Ja. Ja, stimmt. Im übertragenen Sinne ist es genau das. Und sie haben ja auch diese Zählanzeige, wie der Stand ist. Die ist aus den Spielen, meine ich. Oder zumindest aus dem Artstyle der Spiele. Und es ist ja wirklich, als wäre in der Welt ein Counter. Die machen das halt über diese Karos, die dann leuchten oder nicht leuchten. Du weißt, was ich meine, ne?
Yeah.
Und diese Leuchtfeuer. Aber das ist ja, als würde jemand einfach einen Countdown oben einblenden in den Himmel und es läuft so ab. Also es ist ungefähr dasselbe, als würden sie dir den Spielscreen auch noch ins Gesicht klatschen. Für den Look and Feel ist ja verantwortlich der Regisseur Simon McQuoid, der auch den ersten Teil gemacht hat. Und ich hatte auch schon völlig verdrängt, was der bis hierhin gemacht hatte, nämlich keine Kinofilme. Also Mortal Kombat 1 ist ja sein Premieren-Kinofilm, Mortal Kombat 2 ist, glaube ich, sein zweiter sogar. Der kommt aus der Werbeindustrie. Und er war vorher Art Director, ganz viel, also man merkt schon, dass er ein Auge hat, finde ich, aber nicht so ein Gefühl, also er ist recht nicht fürs Schreiben, ich glaube, mitgeschrieben hat er auch. Und Sam McQuoid kommt aus der Werbeindustrie und da hat er, und das hatte ich völlig verdrängt, der hat vor allem Werbespots für Videospiele gemacht, für PlayStation, für Halo, für, jetzt muss ich kurz überlegen, für Star Wars Battlefront. Und das sind ein paar relativ legendäre Werbespots. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt einen, der heißt Long Live Play, ein sehr legendärer PlayStation-Spot, in dem ganz viele ikonische PlayStation-Charaktere zusammenkommen in Tavernen und überall und über diesen einen neuen Typen reden, der sie alle besiegt, also der besser ist, Michael. Der quasi alles verändert. Und dieser Michael bist halt du als Spieler einfach. Sehr legendär, weil das war zu einer Zeit, wo Cosplay noch sehr nischig war und nicht so Mainstream. Und das war quasi der Cosplay-Werbespot überhaupt. Du guckst schon so, fragend, du hast den nie gesehen, ne?
Nee.
Es gibt einen legendären Halo 3 Werbespot, der heißt Enemy Weapon. An den kann ich mich nicht erinnern. Aber es gibt noch den Battlefront Werbespot, an den kann ich mich sehr gut erinnern. Der heißt Be More Yoda. Und da ging es um ein Mädchen und einen Jungen, die so eine Zwistigkeit miteinander haben und das zusammen mit Star Wars Fantasie so ausleben. Das ist wirklich wie ein Werbekurzfilm. Und der ist auch sehr beeindruckend optisch. Und das ist halt so ein bisschen seine Fahrkarte, seine Visitenkarte auch gewesen, um sowas zu machen. Und ich finde, das merkt man diesem Mortal Kombat-Film schon an, wenn du szenenweise was nehmen würdest, frameweise, oder wie in einem schnellen Werbetrailer. Die Trailer sind besser als die Filme, finde ich, ne, von diesem Mortal Kombat-Film. Wenn du das zusammenschneidest und dann die Mortal Kombat-Mucke drauflegst, bei denen die Filme sie so sparsam einsetzen, als würden sie sich dafür schämen, was sie eigentlich sind. Sie setzen sie aber ein, das ist ja das Paradoxe. Es kommt vor, aber nur so ganz leicht im Hintergrund zweimal im zweiten Film und ich glaube im ersten Film nur einmal, wenn ich mich richtig erinnere. Und der nimmt diese ikonischen Momente in den Trailern, schneidest es zusammen, Mucke drauf, dann hast du ein Mortal Kombat-Feeling. Und da denke ich immer, das ist doch der Film, den ich sehen will, wo wir Erwartungshaltung sind. Das kann der, aber der kann halt keine Filme schreiben. Und der kann das dann auch nicht sinnvoll zusammenfügen als Regisseur, weil er halt nur diese Momente kann. Und ich finde, selbst die Kampfsequenzen, auch wenn sie schöne Shots haben, die sind nicht sehr mitreißend gepaced. Also richtig so, dass man innerlich auscheckt und dann auch gar keinen Bock hat, weiter aufzupassen. Weißt du, was ich meine?
Ja, und sie haben leider für mich, und das ist wieder, da komme ich halt mit dem, was das Writing angeht, und erneut, ich brauche kein Shakespeare oder so. Ich finde, diese Kämpfe haben leider kein Gewicht, weil ich wünschte mir, dass es irgendeinen Zwist gibt zwischen den Figuren, die kämpfen. Weißt du, das war ja so das Einzige, was an Mortal Kombat 1, also dem von letzten Mal, dem ersten der neuen Reihe, es wurde ja vermarktet mit Sub-Zero und Scorpion, was ja eine Lüge war, aber wenn die beiden aufeinander getroffen haben, da hast du zumindest diesen Hass gespürt und diese Historie zwischen den beiden und deswegen ist es auch das Einzige, woran sich alle erinnern und womit die Spaß hatten, ja, weil es sind halt zwei rivalisierende Clans, der eine hat dem anderen die Familie weggenommen und so weiter und so fort, muss jetzt nicht irgendwie groß durchgeschmückt sein, aber du musst halt irgendwas spüren, weißt du, dass die eine Historie haben und das ist ja das Geile, du hast Leute, die eine private Historie miteinander haben und deswegen gehen sie in dieses Turnier, weil da wollen die sich auf die Fresse hauen und am besten vor Publikum das Herz des anderen rausreißen, weißt du, so um zu zeigen, du Wichser, jetzt ist genug. Und das hast du hier leider nicht an einer einzigen Stelle und das fand ich ein bisschen schade. Es gibt so einen Kampf, Kung Lao versus Liu Kang. Und ey, ohne Spaß, wenn er nicht sagen würde, ach, du bist ja übrigens mein Bruder und deswegen will ich dich gar nicht töten machen. Ich sag so, okay. So, also, es wird doch niemand sagen, oh Gott, ich spüre da einen Kampf zwischen Brüdern. Niemand wird das checken und niemand wird da irgendwie eine Bindung zu haben. Niemand, weißt du? Und das finde ich halt mega schade. Und das ist das, was mir so am meisten gefehlt hat. Weil sag, was du willst über Mortal Kombat von 95. Aber wenn Liu Kang am Ende Shang Tsung gegenübersteht, der seinem Bruder das Genick gebrochen hat vor seinen Augen, spürst du irgendwas. Du spürst, da ist ultimativer Bad Guy gegen ultimativer Good Guy und es ist was Persönliches. Und das hast du hier eigentlich nie. Und das finde ich schade.
Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist sehr pathetisch dann geschrieben auch. I'm gonna bring you back. Und du zweifelst ja nicht mal dran, weil du bis dahin in dem Film gesehen hast, dass ja jeder zurückkommt. Das ist ja richtig schlimm. Da ist ja niemand tot, so nach dem Motto, dass sie auch mehrmals kämpfen können gegeneinander in verschiedenen Konstellationen. Und jetzt lass mich einen Vergleich anstreben, den habe ich versucht in unserem Vorgespräch am Telefon, du wirst dich erinnern, schon mal zu bringen und du bist da komplett dagegen. Ich weiß es nicht. Also, es gibt ja auch einen berühmten anderen Mortal Kombat 2, der ist Annihilation. Das ist der, zu dem du dieses herrliche Video gemacht hast, wo du gesagt hast, technisch gesehen ist es ein Film, weil jemand eine Kamera draufgehalten hat. Mein Lieblingszitat von dir. Annihilation hat ja so Momente wie gleich am Anfang, als sie Johnny Cage irgendwie umbringen und so. Und wie heißt die Mutter von Kitana nochmal?
Sindel.
Sindel schaut doch Kitana da an, ist offensichtlich schon so brainwashed, zeigt mit dem Finger so auf sie.
Yeah.
Too bad, you're going to die.
Yeah, mother, you're alive. Too bad, you will die.
Ja, genau, das war's. So, und ganz ehrlich, auf einer inhaltlichen Ebene, ist das denn in diesem Film so anders?
Das ist, ey, ich widerspreche dir gerade gar nicht. Du dachtest, dass ich dir jetzt widerspreche. Nee, Mortal Kombat 2, also der Originale, nennen wir jetzt einfach Annihilation die ganze Zeit, okay, damit es nicht zur Verwirrung kommt. Ja. Mortal Kombat Annihilation ist natürlich handwerklich, schauspielerisch und alles, was du dir so raussuchen könntest, der schlechtere Film. Aber der ist halt irgendwie fantastisch. Also, weil der bleibt ja so krass im Kopf. Man kann ja bei Mortal Kombat Annihilation sagen, was man will. Und man hat recht. Das ist Pappmaché, auf das die fallen. Die Schultern werden rausgekiet am Anfang. Die Gummimaske von Shao Kahn und der Schauspieler muss halt lachen unter der Maske und das siehst du. Und sein Satz, it is glorious! Großartig, ja. Aber ey, ich wette, ich habe 20 Zitate aus Mortal Kombat Annihilation, die ich mir gemerkt habe. Ich werde aus diesem Film nichts. Aus diesem Film nichts. Und
außer die aus den Spielen sind. Weil sie zitieren die ganze Zeit die Spiele.
Die hier überhaupt keinen Sinn ergeben.
Come over here, macht keinen Sinn. Das sieht im Trailer gut aus.
Also er spricht die ganze Zeit Japanisch, ne?
Ja, stimmt.
Und sein Gegner spricht die ganze Zeit Japanisch. Aber dann erinnert er sich daran, dass er ein Mortal Kombat Charakter ist und sagt, get over here. Und ich, okay, cool. Wieso? Und das sagst du nicht mal mit deiner Stimme. So, also da wirst du ja kurz synchronisiert von jemand anderem. Was? Wieso das denn? Verstehe ich nicht. Ach so, weil Videospiel. Dieser originale Mortal Kombat 2, Mortal Kombat Annihilation, der ist nicht vergessenswert. Wenn ich dir den jetzt nochmal zeige, Der wird noch 3 Wochen später in deinem Kopf sein und du wirst nachts schweißgebadet aufwachen und dich an gewisse Sequenzen erinnern und sagen, ist das wirklich passiert? Haben die wirklich das drin gelassen? Ist wirklich dieser Satz gefallen? Und so weiter und so fort. Wow, die Animalities, wo die dann so zu diesen beschissenen Drachen werden und so weiter. Ist es, ja, das ist alles passiert. Ihr habt keinen Frosch geleckt. Und dieser Film, der ist schon wieder so bei mir in ein Ohr rein und in ein Ohr raus. Ich beginne ihn zu vergessen.
Ja, also guck mal, das Ding ist, Annihilation ist ein Trash-Film, keine Frage. Nach modernen Standards übrigens, weil der war damals, das war mir lange Zeit nicht bewusst, sauteuer. Der war sauteuer. Sie hatten aber die Schauspieler nicht zurückgekriegt, sie hatten einen engen Drehplan, sie haben technisch nicht die Finesse gehabt, so wie diese Drachen. Sieht halt scheiße aus, aber war teuer, weil fucking CGI. Mach das mal 1900, wann ist der Film? 98?
97.
So, also Annihilation ist ein Riesenflop, der nur entstanden ist in der Erwartung, der erste lief so gut. Wir können da jetzt richtig schön das Geld abmelken und wen interessiert schon Story und sowas, ne? Und dann kommt sowas bei raus, was halt nach modernen Maßstäben eine unglaubliche Trash-Granate ist, die, wie du sagst, memorabel ist. So, und jetzt ist es aber inhaltlich so, dass für mich Mortal Kombat 2 viel zu nah an Annihilation ist. Er ist bloß die Hochglanzversion davon. Es sieht natürlich alles gut aus. Du hast auch Starschauspieler drin. Es nimmt sich alles sehr ernst, es nimmt sich zu ernst, aber Annihilation hat sich in gewissem Maße, ist ja auch so albern, weil er sich auch zu ernst nimmt.
Aber deswegen noch mal meine Frage. Braucht es eine Hochglanzversion von Mortal Kombat Annihilation? Nein, weil Mortal Kombat Annihilation ist das, was es ist, weil es halt nicht so hochglanz ist. Abgesehen davon, wenn wir darüber reden wollen, nimmt sich Mortal Kombat Annihilation zu ernst? Ich sage ja und nein. Es ist immer noch ein Film, in dem awesome nichts, weißt du, wir reden über Get Over Here, ja? Mhm. Aber Scorpion spielt in Mortal Kombat Annihilation mit, nachdem er umgebracht wurde im letzten Film. Ich weiß immer noch nicht, warum er mitspielt. Das wird auch nicht erklärt. Er ist einfach da, ja?
Das ist ein Cameo. Das sind alles Cameos.
Ja, yeah, ich weiß, nein. Ich rede von Mortal Kombat Annihilation.
Ach so.
In Mortal Kombat Annihilation spielt Scorpion mit. Ja, mhm. Obwohl er von Johnny Cage in Mortal Kombat 1 umgebracht wird. Er kommt, er taucht auf, kämpft gegen Sub-Zero, der halt auch umgebracht wird, aber der zieht seine Maske ab und sagt, ich bin sein Bruder. Und da dachte ich mir immer, wieso ziehst du dafür die Maske aus? Niemand hat dich im ersten Film ohne Maske gesehen. Also, als ob es einen Unterschied macht für uns. So. Aber Scorpion schreit in Mortal Kombat Annihilation, wenn er Kitana entführt, Suckers! Was das Lustigste auf der Welt ist, dass der so 90s Bart Simpson Slang drauf hat, wenn er Kitana entführt, fand ich zum Schießen geil. So. Und also da gab es ja so viele Momente, wo du sagst, nein, die nehmen sich nicht ernst. Jeder Satz von Shao Kahn. Ich find's auch so geil, dass Shao Kahn seine Untertanen in diesem Film immer fragt, did you make them beg for their life before you killed them? But Master, I didn't have time. Und dann bringt er die immer um, weil die haben die zwar umgebracht, aber sie haben sie nicht dazu genötigt, noch um ihr Leben zu betteln. Ich hätte ihm immer angelogen. Ja, klar habe ich das gemacht. Ich habe die so krass zum Betteln gebracht. Glaub mir, Bruder. So. Also.
Es hat schon was sehr Spaceballiges. Also,
absolut. Es hat noch viel mehr Power Rangers, weil du siehst da Power Ranger Kostüme, die nicht funktioniert haben, weswegen bestimmte Charaktere nicht einen richtigen Kampf haben. Hier Shiva, die Cousine von Goro, ja, die steht immer nur da und macht so.
Ich weiß genau, wie du meinst.
Ja. Und dann, bevor sie auch nur einen Kampf hat, kriegt sie einen Käfig auf den Kopf, weil der Anzug hat halt nicht funktioniert. Und deswegen kriegt sie halt einen Käfig auf den Kopf und stirbt. Ist mega lustig. Rain, ich weiß nicht, ob ich voll gefreut. Rain ist der lilane Ninja und er ist ein Wasserbändiger. Er bändigt in dem Film nicht ein einziges Mal Wasser. Er ist derjenige, der zu Shao Kahn sagt, er hat nicht die Zeit gehabt, die Leute noch ums Betteln zu also zum Betteln zu bringen. Dann kriegt er einen mit dem Hammer auf den Kopf und fällt in eine Grube und ist tot. Also die merken so richtig, diese Charaktere sind einfach nur da, damit man mit dem Finger auf sie zeigt. Aber, sorry, so episch, wie die diesen Film verlassen, wie Käfig auf den Kopf oder Hammer, weil er nicht die Leute zum Betteln gebracht hat. Ich hab's bis heute nicht vergessen. In dem Film, weißt du, ich musste, weil wir reden ja spoilerhaft über den neuen Mortal Kombat 2, sind so viele Charaktere gestorben und ich musste, bevor ich in diesen Podcast gegangen bin, ich habe den Film letzte Woche gesehen, okay? Ich so, wer ist nochmal gestorben und wer lebt am Ende nochmal und warum ist es nochmal überhaupt von Bedeutung? Die kommen doch eh alle wieder zurück. Aber ich war mir nicht mal, ist Jax gestorben? Und dann so, ja, ich glaube schon, dass Jax gestorben
ist. Ja, der ist gestorben und ich meine endgültig gestorben. Einer der
Den bringen die auch zurück.
Ja, aber in dem Film ist er nicht zurück. Noch nicht.
Ja, ja, aber am Ende, das ist ja das Krasse. Die bringen in dem Film Quan Chi rein. Ich habe mich voll gefreut, dass sie Quan Chi reinbringen, weil da gibt es sehr viele Implikationen, wenn du Quan Chi reinbringst.
Wer ist das noch?
Ja, genau, siehst du, weil der Film so unwichtig war. Das ist der, den Kano zumindest, was ich lustig fand, einen blassen Dildo nennt. Das fand ich lustig. Übrigens, die Gags haben null gezogen im ganzen Film, außer als Kano am Start war. Also bei mir im Publikum war es die ganze Zeit stille und dann kommt Kano und rettet kurz den Film für 5 Minuten mit einem geilen One-Liner nach dem anderen. Und ich dachte, dass Carl Urban so der Scene-Stealer sein wird, aber es ist schon wieder Kano. Und
Ich finde beide in Kombination vor allem. Guck mal, bei uns war es so, wir hatten einzelne Leute, also nicht der ganze Saal, aber einzelne Leute, die haben über jeden Gag gelacht von Carl Urban. Und wenn du den Humor dafür hast, cool. Eigentlich hätte ich gesagt, dieses selbstreferenzielle Deadpoolige, das ist so sein Humor, sehr selbstreferenziell. Er macht unter anderem einen Herr-der-Ringe-Witz, aha.
Yeah.
Weil, weißt schon, ne? Geil, Carl Urban, haha.
Ja, und weil Warner Brothers Studios.
Ja, und stimmt, das kommt noch New Line. War es nicht sogar beides New Line Cinema?
Ja, beides ist New Line Cinema.
So, kann er machen, also. aber an für sich kann man ja auch Gags über andere Filme machen. Machen sie ja auch. Sie machen auch über Nicht-Warner-Filme, glaube ich, Gags. Sie machen ganz viele Gags über Filme. Also es ist wirklich, dann rutschst du wieder in dieses Baseball-Liga ab, weil der Film ist ja doch sehr selbst, also er weiß, dass er witzig sein will, der Film. So. Und dass es eigentlich für einen Film ist, dass es nicht für die Situation, für die Charaktere funktioniert. Aber das macht er halt nicht konsequent genug. Plus, die Gags von Carl Urban fand ich gar nicht so gut. Ich fand, das war so weichgespülte Version von seinem The Boys-Charakter von Butcher.
Voll! Voll! Danke! Ging mir genauso. Weil ich dachte mir, ey, Billy Butcher, also sowohl vom Look als auch vom Vokabular würde voll gut in einen Mortal Kombat-Film passen. Ich meine, der hat in der letzten Season sogar einen Charakter in 2 Hälften gerissen. So, also sowohl die Brutalität als auch das Vokabular als auch der Look von Billy Butcher passt besser in einen Mortal Kombat-Film rein als diese Version von Johnny Cage, muss ich leider sagen. Das einzig Gute an Johnny Cage ist dieser Fake-Trailer für den Film, so Citizen Cage und so weiter, was ja die ganze Werbekampagne war und das ist ein Gag und dann geht's weg. Und ich dachte mir auch, der Film suggeriert dir, dass es eine Fish-Out-of-Water-Story ist. Dass er derjenige ist, der das nicht versteht und sonst was. Und dann kommt Raiden zu ihm und sagt, Dicker, komm mal mit. Er sagt, nee, dann macht er einmal Blitze, sagt er, okay, ich bin am Start. Und das war's. Und, ey, ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber ich sag's wirklich, okay? Nach Christopher Lambert, ihr wisst schon, unpredictable, ja, und James Remar, everyone matters, ja. Beide sind nicht der schlechteste Raiden. Dieser Typ, der hier Raiden spielt, und das sage ich auch in meinem Review, dass mir es leid tut, ich probiere sowas nicht zu machen, weil sowas eigentlich unfair ist. Aber erstens, der Typ braucht Untertitel. Ich verstehe jeden zweiten Satz nicht, den er sagt, weil sein Akzent so krass ist. Ich so, was sagst du gerade? Wirklich? Also, das tut mir leid, aber ich verstehe es halt wirklich nicht. Und wenn es so am Punkt ankommt, dass ich ihn wirklich nicht mehr verstehe, ich finde, dann ist es eine faire Kritik. So. Und zweitens, dieser Raiden, der ist ja einfach nur Exposition Man. Der ist ja einfach nur da, um zu sagen. Und ausgerechnet der, den man nicht versteht, der hat den meisten Dialog. Finde ich voll unfair. Ja. Und Raiden siehst du nicht einmal kämpfen, was ich auch scheiße finde, weil, ey, gib mir doch seine ganze Blitzpower und Spaßnummer und so weiter und zeig mir, zeig mir, wie er die Leute trinkt. Null. Er läuft rum und redet und ich verstehe ihn nicht. Finde ich richtig schlimm. Der hat auch nicht ein bisschen Humor. Ich fand es ja witzig, dass Christopher Lambert dem so ein Augenzwinkern gegeben hat, so ein bisschen. Darf ich das sagen, dass Christopher Lambert jetzt der beste Raiden ist, den wir bis dato hatten, obwohl die
Da muss ich mich ein bisschen auch schämen, weil ich das ganz cool fand. Es gibt auch diese Mortal Kombat Webserie, gab's mal.
Ja, okay.
Die es auch zu einer richtigen Umsetzung geschafft hat. Das haben wir jetzt bis jetzt ein bisschen ignoriert in unserer Review. Es liegt aber auch daran, ich kann mich da auch nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß, dass ich diesen ersten Kurzfilm mega cool fand.
Der ist geil.
Der hat versucht, das Mortal Kombat Setting zu nehmen, eigentlich so ein bisschen wie der Street Fighter Film, und das in eine ernste in Anführungsstrichen ernste Geschichte zu packen. Das war dann so was Cyberpunkiges, ein bisschen zukünftig. Und da muss es ja auch einen Raiden gegeben haben, an den ich mich gerade nicht erinnere. Und die Webserie habe ich nicht ganz geschaut, aber diesen Kurzfilm fand ich toll. Und das war mal so eine andere Art, Mortal Kombat aufzuarbeiten. Wenn das schon. Also, weißt du, lass uns mal ganz kurz reingehen, was das für eine Art von Film eigentlich genau ist. Weil wir haben noch nicht gesagt, worum es geht. Worum es geht, das ist wirklich scheißegal. Aber ähnlich wie der erste Film hat er halt eine sehr lange Exposition, die 5 bis 10 Minuten geht, in der sich alles sehr, sehr ernst nimmt und alles sehr tragisch ist, in der kein einziger Gag drin ist. Also macht das wieder sehr ernst, deswegen kein Techno-Beat Mortal Kombat, was ich schon fast wieder verstehen kann, wenn man sich so ernst nimmt. Und er endet auf einem kleinen, traurigen Mädchen, das gerade seinen Vater verloren hat. Und dann wird das Mortal Kombat-Logo eingeblendet, wo ich denke, so, ist das wirklich der richtige Zeitpunkt, um so einen Trashy-Titel jetzt über das trauernde Kind zu legen?
Aber es ist im Grunde genommen, muss man dazu sagen, damit bleiben sie sich in ihrem neuen Dings treu. Weil, wenn du dich erinnerst, der erste Film von 2021 fing genauso an mit einem trauernden Scorpion vor eingefrorener Frau und Kind. Und dann ging das Logo on screen.
Stimmt. Gott. Ja. Also, dieser Anfang, der 10 Minuten geht und viel zu lang geht, das ist eigentlich eine Recreation von Mountain vs. the Red Viper aus Game of Thrones. Das heißt, Küste im Hintergrund, großer Platz, auf dem gekämpft wird, drumherum ein halbes Dorf, das einfach nur zuschaut. Das ist dann der König, der Vater von Kitana, der gegen Shao Kahn?
Shao Kahn, ja.
Ja, gegen Shao Kahn kämpft und es ist wirklich der Mountain-Kampf. Dramaturgie, 1:1 dasselbe. Also eigentlich schon Frechheit, wie das geklaut ist. Und damit sehen wir dann auch eine der Locations, die in dem Film einfach 10-mal vorkommt. Es ist immer dieser gleiche Dorfplatz. Du siehst quasi die grünen Wände drumherum, siehst du vor deinem inneren Auge. Es sind immer die gleichen Hütten, es sind die gleichen Statisten, die da stehen. Und einmal haben sie sogar gedacht, wir machen da jetzt diesen großen Mortal Kombat, aber es guckt einfach niemand zu. Das ist so schön leer. So, aber das wirkt ja dann noch alberner irgendwie, also ja, ganz komisch.
Ja, es ist als das erste Mal Johnny Cage und Kitana dahin gespawnt werden und es einfach alles leer ist. Es wirkt wirklich wie so eine Practicing Stage in einem Videogame. Ja. Weißt du, fand ich total seltsam. Das Einzige, was ich sagen, guck mal, das ist halt auch krass. Shao Kahn in dem Film, ich mag sein Design, ich mag seinen Look, ich mag das, dass es wirklich so ein bisschen hier im Morton Joe-Style ist aus Fury Road und wie auch aus diesen alten Heavy-Metal-Filmen und so weiter mit den leuchtenden Augen und bisschen der räudigen Haut. Ich fand das schon irgendwie, nur vom Design her, ist es definitiv ein Upgrade von dem Shao Kahn, den wir letztes Mal hatten. Und dann tut's weh, dass ich das sage, aber an welchen Shao Kahn werde ich mich erinnern? It is glorious! Ganz klar an dem.
Ja, aber es ist natürlich jetzt unfair. Das eine ist eine Trash-Granate, die für immer in die Kinogeschichte einging, und das andere ist jetzt eine Fortsetzung von Mortal Kombat 1.
Shao Kahn ist ein cooler Charakter so in den Games. Und hier machen sie nicht wirklich was aus ihm. Guck mal, allein die Tatsache, du hast in diesem Film, deswegen wollte ich darauf anspielen, ja, Quan Chi spielt mit. Ja. Mhm. Quan Chi ist dieser Necromancer, der die Leute von den Toten zurückbringt.
Das Plot-Device in diesem Film, ja.
Genau. Und ich dachte mir, das ist ein Film, in dem Shang Tsung, übrigens, der wird von einem guten Schauspieler gespielt und das zweite Mal in Folge kriegt er überhaupt nichts zu tun. Shang Tsung wird von Mr. Lau aus The Dark Knight gespielt. Der die Finanzen von der Mafia handelt. Ne? Das ist ein guter Schauspieler.
Der, to be fair, jeden bösen Asiaten in jedem Hollywood-Film spielen muss.
Aber der kann was. Und ohne Witz, wenn der nicht lange Haare hätte und ab und zu so machen würde mit den Händen, würde ich nicht denken, dass es Shang Tsung ist. Weil Shang Tsung ist mehr als ein Outfit. Und das ist so das, was mich ein bisschen stört. Die Charaktere sind nicht mehr als ein Outfit hier. Also ich dachte, du hast Quan Chi und Shang Tsung. Also in Mortal Kombat Deadly Alliance ist genau das der Startschuss. Die beiden treffen aufeinander, verschwören sich gegen Shao Kahn, aber hassen einander. Und du siehst nirgendwo eine Rivalität unter nix. Also die scheißen einfach drauf so. Und das finde ich halt mega schade.
Lass uns doch, jetzt haben wir so ein paar Charaktere, sind wir jetzt gerade durchgegangen. Lass uns doch in Top und Down einordnen. Das haben wir irgendwo schon mal gemacht. Wir sagen einfach die vielen Namen, weil es so viele Charaktere sind. Und dann gucken wir, ob wir ihn eher gut oder eher schlecht finden.
Okay.
Gut, den hatten wir jetzt schon. Sonja Blade.
Mochte ich im ersten Film mehr. Im ersten Film habe ich zumindest ihre Dynamik mit Jax gespürt. Sonja Blade hat einen Downgrade gekriegt in diesem Film, weil sie war halt einfach nur da.
Auf jeden Fall. Ich konnte mich eh schon kaum an sie erinnern, aber dann war ich überrascht, wie sehr sie nur Stichwortgeber ist. Also sie ist eigentlich ein Teil der aussortierten Figuren. Sie hat eine richtige Kampfszene und eine Kampfszene, der sie ohnmächtig wegkippt. Sie ist dann einfach weg für den Rest dieses Kampfes, bis sie am Ende noch mal kurz eingreift. Es ist so, was früher Hauptfigur war, hat anscheinend nicht genug als Hauptfigur funktioniert. Wir revidieren das jetzt so ein bisschen. Also an ihr merkst du es auch. Jax konnte ich mich auch gar nicht erinnern und der ist auf jeden Fall total vergessenswert in beiden Filmen, würde ich sagen.
Ja, aber im ersten hattest du zumindest, und das ist auch immer was für dich, du hast diese Buddy-Cop-Dynamik zwischen den beiden gehabt. Ja, und die ist komplett weg. Einmal sagt er, du bist mein Partner. Damit man sich daran erinnert, weil man den ersten Film vergessen hat. So. und ja, also ich glaube, Jax und Sonja kriegen beide einen Downgrade nach dem ersten Teil.
Dann Kitana.
Die ist mein Lieblingscharakter im neuen Film.
Ah,
weil sie ist die einzige, die wirklich was zu tun kriegt. Also so richtig was zu tun kriegt. Und ich fand auch die Schauspielerin jetzt nicht schlecht. Also, die kam mir irgendwie bekannt vor. Ich will mal kurz schauen, ob ich die noch irgendwo anders herkannte.
Mir kommt sie auf jeden Fall bekannt vor.
Woher kennt man die? Oh, aus Hellboy the Crooked Man. Oh, oh. Aus Do Not Enter.
Aus Chilling Adventures of Sabrina, da habe ich sie gesehen.
Okay. Riverdale habe ich auch nicht gesehen. Resident Evil, da war sie Billy Wesker. Und aus Late. Nee, ich kenne sie nur aus diesem Film.
Also es ist halt Resident Evil Serie, ne? Also das ist nochmal ein bisschen anders zu bewerten. Riverdale müsste ich sie auch gesehen haben, weil Riverdale habe ich nicht viel geschaut. Aber sie kam mir so unglaublich bekannt vor, aber dann war es wohl das. Wen ich sofort wiedererkannt habe, ist Tati Gabriel, die Jade spielt, weil die hat sehr ikonische Frisur und Nasenring, man kennt sie einfach. Ich freue mich auf ihr nächstes Naughty Dog-Spiel übrigens. Du bist ja auch so ein Last of Us-Fan von den Spielen. Naughty Dog sitzt gerade an einem Spiel, das heißt Intergalactic, The Heretic Prophecy oder so. Und da ist sie die Hauptfigur. Also sie spielt dann auch mit ihrem Look. In dem Film ist sie völlig verschwendet. Also
meinst du Kitana oder Jade?
Jade.
Ah ja, Jade ist komplett verschwendet, ja.
Ja, kannst du vergessen. Carl Urban, das ist jetzt so ein Ding. Was ich witzig finde, ist, seine Figur ist ja im Wesentlichen eine Mischung aus Nicolas Cage und Jean-Claude Van Damme. Glaube ich, oder?
Joa.
Oder siehst du noch einen anderen Hollywood-Star?
Steven Seagal.
Meinst du? Weil Seagal ist da noch mal anders.
Ja, weil er ist so bewusst BB-Movie, weißt du? Also er ist ja der Typ, der es nie in die Action-Mega-Hall-of-Fame geschafft hat. Und deswegen ist er sogar, hat er in seinen Comic-Con-Stand, den niemand besucht. So.
Ja, aber der Unterschied, guck mal, so ein Van Damme ist ja auch sehr selbstreflektiert und macht sich auch über diese Legacy selber ein bisschen lustig, ne? Mit seinen Werbespots, mit dem gespreizten Bein zum Beispiel, wobei das ja ein Johnny Cage-Move auch ist. So. Und Steven Seagal hat keinen Funken Selbstironie.
Null.
Und er gilt ja als Pretender unter den Martial Artists.
Absolut.
Deswegen kannst du, also bitte nehmen wir Steven Seagal aus dieser Gleichung raus. Also ich würde sagen, Johnny Cage ist Van Damme plus Nicolas Cage. Also dieses
Nicolas Cage sehe ich nicht.
Ich sehe das so ein bisschen wegen den Plakaten und so. Also dieses Hängen an dieser Legacy, deswegen sehe ich Nicolas Cage die ganze Zeit. Nicht wegen dem Namen, sondern dieses Hängen an der Legacy, die gefärbten Haare. Also, ich sehe es nicht so sehr am Original Johnny Cage, ich sehe es in Carl Urbans Johnny Cage. Da sehe ich einen Nicolas Cage auch drin. Ah, okay, aber Van Damme sind wir uns einig, so. Und, worauf wollte ich jetzt hinaus? Witzig finde ich daran, weil ich das bei Nicolas Cage auch immer so wahrnehme, wenn du seine geilen Actionfilme siehst, sagen wir The Rock oder vor allem Face Off. Es gibt aber auch noch tausend andere Actionfilme, die er je gemacht hat. Es ist immer noch Nicolas Cage. In jedem dieser Filme, wenn da eine Stuntszene ist, du kannst Frame für Frame genau sagen, wann du den Stuntman siehst und wann du Nicolas Cage in einer Aufnahme siehst.
Ja.
Und das Witzige ist, das ist bei Carl Urban in Mortal Kombat 2 auch so.
Ja.
Also das ist ja krass. Also, und vor allem, die haben die, also diese Choreografien, die gar nicht so schlecht sind. Ich finde sie nur nicht mitreißend gefilmt, aber sie sind nicht schlecht ausgedacht und schlecht performt, die Choreografien. Gerade weil viele der Schauspieler ja auch Stuntleute sind, wie der hier den, wie heißt der mit Mut nochmal, Kung Lao? Mhm. Ich meine, der heißt Max Wang, das ist ein Deutscher. So, das ist ein Stunt-Typ eigentlich. Und das merkst du dem an. Der kann, was er da macht. Und da gibt's auch coole Behind-the-Scenes-Videos,
boah, in denen er seinen Fake-Hut
umwirft. Ja.
Ich habe den gerade gegoogelt.
Ja, der Max kommt auch Wang aus dieser Jackie Chan Stuntschule. Das ist so ein eigenes Ding in Deutschland. Das war mir lange Zeit nicht klar, bis ich diesen asiatischen, also nicht asiatischen, eigentlich einen deutschen, aber mit vielen Asiaten besetzten Actionfilm gesehen habe, der so dieser Indie-Film, den sie selbst produziert haben, mit dem sie auch durch Deutschland getourt sind. Mir fällt leider nicht der Name ein, weil ich fand den ganz cool. Weißt du, welchen Film ich meine?
Ich hab keine.
Da spielen eine Menge deutsche Stunt-Leute
mit. Und es gibt halt ja, warte, mir fällt der Name auch nicht ein, aber ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß, der hat sich so ein bisschen Throwback-mäßig angefühlt, wie diese klassischen Bloodsport-Dinger und so,
ja,
ne?
Ja,
ja. Ja. Ich weiß,
nicht so brutal, da ging es um die Choreografien und er war lustig.
Genau.
Und das sind alles super Stunt-Leute und die waren alle, so gefühlt alle, in der Jackie Chan Stunt-Schule in China. So, die sind wirklich eine Gang. Und wir hatten ja auch mal, irgendwann müssen wir mit reinnehmen, Vidan Tran. Das ist der Darth Maul Apprentice die Choreografie gemacht hat, der von dem Halo-Serie die Choreografie gemacht hat, wer die Choreografie gemacht hat von Dune 1 und 2. So, den kenne ich, der ist mit unserem guten Podcast-Partner und Gast Sean Boo sehr, sehr, sehr gut befreundet. Die arbeiten immer zusammen. Ich kann verraten, dass Vidan Star Wars Starfighter gemacht hat.
Krass.
Und wie wir jetzt mittlerweile ja wissen, auch wenn es in den Promo-Shots nicht zu sehen ist, aber es ist kein Geheimnis mehr, es sind auch Lichtschwertkämpfe in diesem Film drin.
Ja,
und schon. Daran war Vidan beteiligt. Und deswegen würde ich ihn gerne mal einen Podcast holen. Aber wir haben schon gesprochen, er würde auch gerne dazukommen. Wir müssen es nur zeitlich hinkriegen. So, und Vidan war auch auf dieser Jackie Chan-Stunt-Schule. Das ist so eine eigene Community. Wenn ihr in den Credits sitzen bleiben würdet von Mortal Kombat 2, wie ich es ja gemacht habe, weil um zu gucken, glaube ich, ob noch was kommt. Ich glaube, da kam nichts mehr. Nee, da kam nichts mehr. Zumindest nicht in der Pressevorführung. Die Namen, super viele deutsche Namen in den Credits. Das ist tatsächlich so ein Ding. Und die können das. Und deswegen sehen ihre Choreografien gut aus, auch wenn sie nicht so geil gefilmt sind, wie sie hätten gefilmt sein können. Unter anderem, weil sie andauernd Schnitt machen, Close-Up von Carl Urban, wie er die Hände bewegt. Dann wieder die totale Stuntman von Carl Urban, wie er was Cooles macht. Dann wieder Nahaufnahme, Carl Urban, wie er die Hände bewegt. Das ist ja wirklich noch alberner, weil es geht doch darum, dass er einen Schauspieler spielt, der seine Stunts selber macht, der das alles kann. Und Carl Urban sagt ja auch selber auf der Pressetour, boah, das war die anstrengendste Rolle, die ich je hatte. Er hat sogar ein bisschen spezifiziert, weil er an einer Stelle den Spagat selber macht.
Oh.
Also ich glaube, das ist, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich war, aber anscheinend war es wirklich. Diese Stelle, in der Baraka in die Eier haut, das müsste es gewesen sein.
Was ein Zitat ist von an Mortal Kombat von 95.
Ach echt, stimmt.
Ja, wo er vor Goro ist und sagt, let's dance. Dann macht
aber
er
ist das nicht einfach ein Move aus den Spielen? Also ist der Spagat ist ja Johnny Cage.
Der Spagat ist der Move, aber der Box in die Eier.
Ja. Ah, okay. Dann war's das. Ja, also Carl Urban ist up and down, weil ich glaube, wenn man ihn lustig findet in dem Film fand ich ihn nicht so lustig, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, bei jeder Szene mit ihm, warum nicht mehr so? Seid doch wirklich, dann seid locker, bitte, 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 mehr Carl Urban.
Und ich war schwer enttäuscht.
Du hattest nämlich mehr Bock drauf als ich, das weiß ich noch ganz genau. Diese ganzen Poster, die du auch geteilt hast und so weiter, den ersten Trailer, der Fake-Trailer ist, den du sehr gefeiert hast.
Ja, das sah alles herrlich trashig aus und spaßig aus, aber ich finde, so viel Spaß war das gar nicht. Also, wenn ich jetzt einfach, guck mal, du holst dir doch nicht Carl Urban, der Typ, der einen frechen Spruch nach dem anderen auf den Lippen hat in The Boys. Und der Film ist übrigens auch R-rated, also müsst ihr euch mit nichts zurückhalten. Ja, also auch nicht mit der Sprache.
Stimmt.
Und dann ist es so, Es ist Carl Urban auf Autopilot eher, weißt du?
Ja, das stimmt tatsächlich. Es wird aber ein bisschen besser, als er mit Josh Lawson in einem Raum ist. Weil Kano kriegen sie ja auch zurück. Weil Kano war ja der Scene-Stealer in Teil 1. Also sie haben schon gelernt, okay, der hat zwar alle anderen verraten, Aber der war der Einzige, der eine Line aus dem Spiel sagt, die cool ist und funktioniert. Kano wins. Also wo ich wirklich denke, so, das ist der einzige Moment, wo ihr mal die Spiele zitiert, aber es funktioniert, dass er das sagt in dem Moment.
Ja, oder? Und was ich auch geil finde, also du hast Carl Urban, der eine Karriere gemacht hat, daraus, dass er das Wort Kant sagt, ja, in Billy Butcher. Und der Einzige, der dieses Wort sagt in Mortal Kombat 2, ist Kano. Ich so, krass, wie fühlst du dich gerade, Carl Urban? Sag, willst du mit mir über deine Gefühle reden? So, ja, Kano ist super, nur kommt viel zu kurz. Ja. Kano ist der Kano und Kitana, ich mach's eigentlich kurz bei mir, okay? Kano und Kitana sind die einzigen zwei Figuren, die ich irgendwie tolerieren konnte. Der Rest, den kannst du dir aussuchen, wie du die rankst.
Ja, okay. Aber es ist ja bei mir, also bei mir ist es halt Carl Urban und Josh Lawson, das sind die einzigen. So, Kitana würde ich nicht mal reinzählen.
Kitana nimmt das Material, weißt du warum Kitana? Weil die nimmt das Material ernst genug. Weil ich habe das Gefühl, die anderen, entweder sei trashy, oder nimm es ernst, aber die sind alle so wischiwaschi. Die sind ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Und ich finde, Kitana ist die eine, die probiert es irgendwie in der Lore zu erden. Und dafür verdient sie halt Punkte. Ne? Und der Rest scheißt halt irgendwie. Also ja. Der Rest ist halt irgendwie nur da. Und das ist das, was mich viel mehr ärgert. Die sind halt alle da. Und das ist es.
Ja, schon. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz durchgehen, was diese Figuren in dem Film machen. Weil es geht ja nicht nur darum, ob sie top oder unten sind. Es sind nicht mehr viele. Baraka ist halt da, ab der Mitte ganz kurz. Und er hat, finde ich, eine der wenigen gelungeneren Szenen, finde ich, in dem Film.
Da musste ich da war ich zu sauer. Also, da war ich richtig sauer. So. Weil, erneut, der Film kann sich halt nicht entscheiden, was er sein will, ne? Aber Baraka ist so einer der schäbigsten, menschenfressendsten, monströsen Mistviecher, ja. Dann machen sie das, was sie bei Rings of Power Season 2 gemacht haben. Und zwar, sie zeigen ihn und seine Baraka-Kinder. Und ich, Und dann machen sie noch Marvel-Humor aus ihm. Und ich, Nee, finde ich doof. Also, finde ich doof. Sorry.
Ich sehe übrigens gerade, auch für diese Writers-Entscheidung, Simon McQuaid ist nicht dafür verantwortlich, weil ich es gerade auf IMDb sehe, er hat nicht mitgeschrieben. Also nehme ich die Kritik an ihm zurück. Er hat es wirklich nur visualisiert. Na egal. Queen Sindel. Queen Sindel.
Ja, die war halt wirklich nur kurz da und dann war sie nicht mehr da.
War sie doch wieder da und wieder da, aber nur so, um rumzustehen. Also es ist wirklich, ich bleibe dabei.
Sie ist halt kein Charakter.
Too bad.
You will die. Ja, aber sie ist nicht mein Charakter. Also ich
über einen Elefanten im Raum, Entschuldigung.
Ich würde diese Sandel, die hier auftaucht, nicht mal als Charakter zählen, weil.
Also die andere hat, andere dann schon. Nein,
ja, die andere, die ist halt episch scheiße, aber die hier, die ist doch wirklich nur kurz da. Dann ist sie auch in einer Stage, wo mal kurz solche Zacken aus dem Boden kommen und da wird sie aufgespießt und dann war es das wieder. Sie darf kurz ihren Schrei-Move machen und das ist es.
Mir fällt jetzt erst auf, dass sich Louis Tan, der Cole Young spielt, also die Hauptfigur des ersten Teils und eine Nebenfigur des zweiten Teils, Louis Tan, der ist ja, den habe ich ja in Deadpool und Wolverine gesehen.
Wen spielt
als Shatterstar.
Ja.
Das muss ich kurz überlegen. War das nicht auch schon Deadpool 2? War der
ja, der war schon in Deadpool 2, der war Teil der X-Force.
Ach so, der ist glaube ich, nur in einem Flashback zu sehen, dann in Wolverine.
Nee, oder? der hat es irgendwie überlebt und ist Teil auch auf der Geburtstagsparty von Deadpool, was ich nie verstanden habe, weil ich dachte, die ganze X-Force ist.
Stimmt, das habe ich auch nicht verstanden. Hä, komisch. Ja, okay.
Ja.
Ja, Shatterstar. Stimmt, das war ja der. Und der spielt einen Cobra Kai mit. Sensei Wolf.
Stimmt.
Aber ich glaube, das habe ich dann nicht gesehen.
Daher kenne ich ihn. Jetzt
habe die letzte Staffel immer noch nicht gesehen. Ist das die letzte Staffel? Ja, ne? Diese zweigeteilte.
Ja. Übrigens, ja. Also Cobra Kai endet herrlich verrückt. So. Eskalation hoch 10. Aber ja.
Ich habe es immer noch nicht gesehen, leider. Die
kann man sich geben. Also kann man sich vollkommen geben.
Wir sind ja beide Fans von Cobra Kai, von daher. Yeah. So, und jetzt müssen wir mal darüber reden, was wir mit Cole Young genau machen. Also der hat, man kann es abzählen, ich glaube 5 Zeilen oder so in dem gesamten Film. So, ich dachte schon, er kommt gar nicht mehr vor. Sie retconnen ihn komplett. So nach dem Motto, oh, er ist offscreen gestorben, weil er in den Trailern lange Zeit gar nicht zu sehen war, bis er auf einmal doch in ein paar Frames aufgetaucht ist. Dann so, oh, er ist ja doch dabei. Aber ja, die konnten nicht viel von ihm reinschneiden. Sie geben ihm so ein paar pathetische Sätze in den Mund, als wäre jetzt, oh, er, ja, ja, was er jetzt macht, dieser Kampf, ist jetzt fürs ganze Universum so. Aber du guckst auf die Uhr, ja, der Film geht ja erst seit einer Dreiviertelstunde. Ich glaube, du wirst diesen Kampf nicht überleben. Und bei ihm gehen sie sicher, dass er nicht zurückkommt. Alle anderen kommen ja immer wieder zurück. Dieser Film ist auch deswegen eine Mogelpackung, weil er nicht Mortal Kombat heißen sollte, sondern Immortal Kombat.
Ja.
Bis auf Cole Young. Bei Cole Young gehen sie sicher. Shao Kahn killt ihn und dann schubst er ihn noch in so ein Säurebad. Nach dem Motto, da ist nichts mehr, was zurückkommen kann.
Und zerschmettert davor noch seinen Kopf mit dem Hammer. Also ich musste so lachen, weil ich dachte mir, erstens dieser Cole tritt kurz auf und sagt, ah, ich habe ja Frau und Kind. Ich so, stimmt, da war ja was. Ja. Und
er sagt auch schon im Film so foreshadowing-mäßig, ich habe mich von ihnen verabschiedet, in dem Glauben, dass ich nie wieder zurückkomme.
Yeah.
So, und dann denke ich so, ja, ich weiß, warum du dich so verabschiedet hast.
Und weißt du, normalerweise ist ja die Spannung zu sehen, kann irgendjemand gegen irgendjemanden gewinnen. Weißt du, du siehst ja die Pairings, so Jax versus Jade, ich so, stirbt einer von den beiden? Und wenn ja, wer? So ist ein nettes Pairing und so weiter. Und dann siehst du, Cole tritt direkt und der Film geht erst so 25 Minuten oder 30 Minuten, er tritt gegen Shao Kahn an, der gerade auch noch so einen super Juice sich gespritzt hat, dass er unsterblich ist. Und ich, wow, also ich so, okay, also ich glaube nicht, dass innerhalb der nächsten 25 Minuten der super Bad Guy des Films von Cole Young besiegt wird, der den ihr als Hauptbösewicht hier aufstellt. Aber ich glaube, dass er sehr unterhaltsam jetzt zerfleddert wird. Let's go. Und es ist genau der Fall gewesen. Also das war ja so offensichtlich. Der tritt jetzt nicht mal gegen Bihan Noob Saibot an und so weiter, wo man zumindest damit spielen könnte, kann er gewinnen gegen den reinkarnierten Sub-Zero, der jetzt Noob Saibot ist. Kann man damit was, nee, direkt Shao Kahn, damit du weißt, du stirbst.
Er schubst ihn dann ja noch so in dieses grüne, Zeug rein, was aussieht wie Säure oder irgendwie sowas, ne? Also damit man wirklich ihn nicht zurückholen kann, so nach dem Motto. Und das erinnerte mich zwangsläufig an eine Eröffnung einer Rick and Morty-Episode, die du 100% nicht gesehen hast, aber die Idee war so witzig. Rick und Morty sind in so einer Batman 1989-mäßigen Fabrik und treffen da auf irgendwelche zwielichtigen Gestalten. Die haben sich verabredet, um irgendwas auszutauschen. Hab vergessen, was es war, ne? Und Rick inszeniert einen Selbstmord in dieser Szene. Er springt dann mit Morty in dieses gefährliche grüne Säurebad. Aber er hat da drin so einen Tank und so ein Sauerstoffgerät und die halten sich da unten fest und wollen halt nur so tun, als wären sie tot, damit sie nicht bezahlen müssen. Und Rick hat das sogar so vorbereitet, dass da unten so eine Kiste ist, die macht er auf und dann schwimmen da so die Knochen hoch. Und die sind oben an dieser Oberfläche und die Gangster stehen da drüber und halten noch ewig einen Dialog darüber, über das, was sie gerade Tragisches gesehen haben, diesen Doppelselbstmord. Und das ist unfassbar lustig und ich musste zwangsläufig daran denken, als ich die Scheiße gesehen habe, wie sein Skelett oder was davon übrig ist, in dieses Säurebad geschmissen wird.
Ich finde, sie hätten noch all in gehen sollen und danach kurz so eine Tafel in Memoriam Cole Turner, so, weißt du, Cole Turner ist der aus Charmed. Aber wie lustig wäre das gewesen, wenn der einfach mit in einem Atemzug genannt wird mit anderen Charakteren, die einfach nicht funktioniert haben, die man alle rausgekillt. So Slipknot aus dem ersten Suicide Squad. Weißt du? So, ich werde nie vergessen.
Morium.
Ich werde nie vergessen, wie geil der eingeführt wird, wenn Rick Flagg sagt, here comes Slipknot, the guy that can outjump anything. Und dann direkt tot.
Oder nicht die Bombe outjumpen.
Oder war das nicht auch bei der Obi-Wan Kenobi-Show? Da gab es einen so einen Piloten, wo die wollten, dass wir um den trauern. Wir sehen den einmal in einem Raum und der heißt, wie hieß der? Wait? Ich habe jetzt gemerkt, weil ich da auch so ein Fake in Memoriam gemacht habe in einem der Recaps.
Wow.
Weil die sagen seinen Namen einfach mehr, als dass er überhaupt Lines kriegt, ja? So irgendwie, wait, wait. Und dann sitzt er in so einem Raum und dann ist da diese Szene, wo Prinzessin Leia unter dem Mantel geschmuggelt wird, was ja sowieso eine tolle Szene ist. Und dann kommt da so ein Gleiter und der wird zerschossen und alles so, nein, wait. Und dann dachte ich mir auch so, jetzt so ein In Memoriam, so eine, wait, buddy, ich werde dich nie vergessen. Du bist der beste Blue. So, es ist ja so peinlich. Also, eigentlich müsste man mal so ein Video dazu machen. Wollen wir das mal zusammen machen? Vielleicht zum 1. April, so ein In Memoriam zu den bedeutsamsten Charaktertoten aller Zeiten. Und dann hauen wir da sowas wie Slipknot rein und Cole Young und lass es mal machen.
Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, hat mal Rick and Morty was, glaube ich, so ein Gag draus gemacht, dass auch so eine Nebenfigur stirbt, die sie zum ersten Mal einführen. Aber dann Fake-Szenen zeigen, sie schon immer dabei war. Und das funktioniert dann einfach so als geil. Und so ähnlich soll sich das ja auch anfühlen. Dramaturgisch ist das sehr billig. So, dramaturgisch. Wir steuern ja eindeutig auf den dritten Teil zu. Das ist der Film. Also, es ist, I shit you not, wenn ich sage, es endet damit, dass alle in Zeitlupe auf die Kamera zulaufen, nebeneinander. Und,
wie bei The Fast and the Furious 5 im Trailer. Es fehlt nur, dass in der Mitte Vin Diesel ist, aber es ist diesmal Carl Urban. Und dass sie sagen, wir holen alle zurück. Wir sagen wirklich, wir haben ganz schön viele verloren in diesem Film. Wir holen die alle zurück. Und dann haben die sich Quan Chi entführt, damit er das für die durchzieht. Übrigens, was der Film wieder macht, das fand ich so komisch, warum dann überhaupt. Also wieso lasst ihr das nicht einfach raus? Und zwar, Carl Urban geht in die Hölle mit Kano, weil Noob Saibot, das ist ja der wiedergeborene Bihan, hat das Amulett von Shinnok, den man übrigens in diesem Film nicht einmal zeigt, aber okay. Und dann ist da Scorpion, der sagt, Digga, was? Der ist zurück? Komm, schau ihm auch nochmal aufs Maul. Und dann hast du das gleiche Ende von Mortal Kombat, also 1 von 2021. Und zwar, du hast 2 Minuten, in denen sich Scorpion und diesmal nicht Sub-Zero, sondern Noob Saibot auf die Fresse hauen dürfen. Ja. Schön.
Genau. Und jetzt steuert alles auf diesen dritten Teil zu, in dem alle nochmal wiederbelebt werden sollen. Als ob man irgendeine emotionale Bindung zu diesen Figuren hätte und unbedingt will, dass sie zurückkommen. Es ist ja so, das ist ja das, was mich so ärgert, dass ich das alles so ernst nehme. Ich weiß nicht, was das Ende sein soll. Soll es lustig sein oder soll ich es jetzt ernst nehmen? Und es ist so dazwischen gefangen. Geh all in ins lustig sein oder all in ins ernst sein, aber nicht irgendwas dazwischen.
Aber und das ist ja genau mein Hauptproblem, das ich hier die ganze Zeit über erwähne. Der Film ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich habe kein Problem damit, wenn Mortal Kombat Lore sich ernst nehmen will und halt wirklich so ein brachial Fantasy Beat'em Up mit Lore ohne Ende sein will, cool. Wenn Mortal Kombat ein Trash-Festival sein will mit, ja, wir wissen, wir sind albern, lass uns einfach Spaß mit der Nummer haben, auch cool. Aber das Ding ist ja weder das eine noch das andere. Und das regt mich so am meisten auf. Das ist irgendwo so in der Mitte gefangen.
Es konterkariert das halt die ganze Zeit. Und das ist auch deswegen faul, auf den dritten Teil zu enden, weil sie wussten, dass sie den dritten Teil kriegen werden. Und dann heißt, das heißt für mich, der Film hat kein richtiges Ende. Der hat ein To Be Continued Ende, was ich schon hasse. Also ich hasse das wirklich abgrundtief. Ich rede nicht, so wie Empire Strikes Back hat ja auch im Prinzip ein To Be Continued, aber nicht so. Empire Strikes Back hat ein rundes Ende und hat die Charaktere zu einem Punkt geführt. Das hier nicht. Das hier ist, wir gehen jetzt los und machen weiter. Und da hast du dann das Gefühl, du hast dich einmal im Kreis gedreht. Da ist nicht viel passiert.
Ja, voll, voll, voll.
Und der dritte Teil war schon vorher angekündigt. Ich glaube halt einfach deswegen, weil Teil 1 und offensichtlich auch Teil 2 nicht teuer waren, aber Teil 1 sehr viel Geld eingespielt hat dafür, trotz Covid. Ich glaube auch, dass Teil 2 ordentlich was einspielt.
Der wird was einspielen, der wird eine Menge einspielen. Und ich bin auch gespannt, ich will mal kurz das Budget checken. Und das spricht aber halt auch dafür, dass das Einzige, was ich dem Film dann anrechne, ist, dass Leute wieder bereit sind, viel ins Kino zu gehen für R-Rated-Filme. Und dass die auch viel. Okay, der Film hat echt ein Mini-Budget, ne? Der Film kostet 80 Millionen Dollar.
Teil 2 oder 1?
Teil 2.
Weil laut IMDb ist es 68 sogar nur geschätzt. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch die niedrigere Zahl, weil I shit you not, wenn ich sage, der Film hat 10 Locations oder so. Das ist ja nicht viel. Der springt die ganze Zeit zwischen den hin und her. Das kann nicht so viel gekostet haben.
Ja.
Also die Effekte kosten halt viel. Die Starschauspieler kosten viel. Karl Urban hat sich das bestimmt vergolden lassen, dorthin zu kommen.
Ja.
Aber die brauchen den ja auch, weil der zieht. Also der ist nicht umsonst der Größte auf dem Plakat, obwohl, wie du ja richtig sagst, Kitana eine genauso große Rolle hat. Kitana ist klein unter ihm angeordnet. Baraka ist genauso groß wie Kitana auf dem Plakat. Eigentlich größer sogar.
Ja, also es mit Baraka hat mich einfach nur nee, alles war echt nicht meine Art von Film. Ich wollte ihn genießen und ich war irgendwann, ich habe mich zu jemandem gedreht im Kino und meinte, okay, also die geben sich ja gar keine Mühe, oder? Ich meine, die probieren es ja nicht mal. Und das ist das Ding, Mortal Kombat Annihilation ist ein, also ist halt ein Fiebertraum, ne? Die haben sich Mühe gegeben, einen Fiebertraum umzusetzen. Die hatten ja wirklich wahnsinnige Ideen. Die waren halt alle komplett hirnverbrannt und bescheuert. Aber daran haben sie festgehalten. Dieser Film hält an nichts fest. Und das finde ich so schade. Deswegen, wenn man mich immer fragt, Eve, es beantwortet diese uralte, lange Frage. Und zwar, Marco, was ist schlimmer? Ein Film, der spektakulär scheiße ist oder ein Film, der so absolut belanglos vergessenswert ist? So, das ist die Frage. Und ich glaube, das ist eine persönliche, weil um zu Star Wars zurückzukehren, viele Leute denken, dass ich The Last Jedi als den schlechtesten Star Wars Film bezeichne. Nein, ich sage, es ist Solo a Star Wars Story, weil der für mich von Anfang bis Ende einfach nur egal ist. Es ist so ein Film, der ist wirklich nur passiert. Und ich habe den mittlerweile zweimal geguckt, weil ich wissen wollte, stehe ich genauso zu dem, wenn ich den noch ein zweites Mal gucke. Ey, der geht in ein Ohr rein und in ein Ohr raus. Das ist so krass. Das ist einer dieser Filme, den vergesse ich, während ich ihn gucke. Und das kann ich über keinen anderen Star Wars Film sagen. Wirklich. Ich meine, so sehr mich The Last Jedi aufregt, ich weiß, worüber ich mich aufrege. Ich erinnere mich definitiv an sehr viele krasse Details. Bei Han Solo, ey, drück mir eine Pistole auf die Brust und zwing mich alle, zumindest 5 Charakternamen in diesem Film zu nennen. Ja, drück ab, ich will deine Zeit nicht verschwenden. So. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass der Film dunkel und orange ist und ich weiß, dass irgendwie zwischen Solo A Star Wars Story und A New Hope Chewbacca den Millennium Falcon ganz schön zugeschmiert haben muss mit Scheiße, weil der war ja mal richtig weiß von innen.
Ich kann dir nur sagen, die Diskussion würde ich gar nicht führen, weil die führen wir demnächst live in Berlin in 2 Wochen
yes.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Yes, das wird ziemlich cool. Alle Disclaimer werden disclaimed. Geht in die 5. Runde, also Episode 5. Oh, so. Ich habe den besten Gast, den ich für eine Star Wars Show mir hätte wünschen können. Und zwar Marco
Sebastian.
Risch persönlich. Ja. Hey, so bescheiden, Marco, kenne ich dich gar nicht. Wow. Marco ist am Start, da war der bei Star Wars, da ist er dabei, da freue ich mich richtig dolle. Wird eine wilde Show sein. Noch gibt es Tickets, deswegen hauen wir einen Ticketlink in die Videobeschreibung, keine Ahnung. Ansonsten bei Marco gibt es das als Community Post bei YouTube, bei mir gibt es als Community Post bei YouTube. Wir haben ordentlich was vor, es wird Star Warsig und das halt auch passend, weil es in der Startwoche ist von The Mandalorian und Grogu und wir werden ja auch über diesen Film ausführlich sprechen in der Show, aber auch noch über andere Star Wars Sachen und allein das hier, vielleicht trifft hier wieder Licht auf Dunkelheit, aber ich will ja nicht wiederholen, was wir am 1. April schon besprochen haben. Deswegen.
Ja, unser großer 3-Stunden-Talk The Last Jedi vom 1. April, den müssen wir nicht immer wiederholen, aber wir werden trotzdem viel drüber reden, weil ihr macht ja dieses Knockout-Format wieder, in dem wir verschiedene Live-Action-Star-Wars-Sachen gegeneinander aufwiegen. Also werden wir diese Diskussion, die du jetzt gerade angestoßen hast, die werden wir dann dort führen müssen.
Definitiv, definitiv. Es wird spaßig. Und ey, also das Publikum, so die letzten paar Male, die sind ja so cool und die machen wirklich mit. Also das ist wirklich wie noch eine weitere Stimme auf der Couch ist es einfach nur, dieses Publikum zu haben. Deswegen nochmal an die letzten paar Shows, ganz fetten Kuss, das war mega. Und ich freue mich, dass du das auch mal richtig direkt mit live erleben kannst. So, weil diese Shows haben bisher richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir der Nummer gerecht werden, weil wenn wir Star Wars Show sagen, Marco ist Kylo Ren auf dem Poster, was soll ich noch mehr sagen?
ja, ich werde aber an der Show selber als Jar Jar Binks gehen. Das hatte ich mir vorgenommen, damit ich einfach auf die Bühne kacken kann und keiner kann sagen, das hat nichts irgendwie was mit Episode 1 zu tun. Er tritt doch da an.
Ich gehe als Ryan Johnson und zünde das Set an.
Wow, wow. wow, stimmt, das ist so eine das macht ihr gerne öfter. Das Set anzünden. Naja, okay, der Livestream, also es ist eine Live-Show, die ihr im Experian in Berlin sehen könnt. Tickets könnt ihr jetzt überall buchen, Link ist in den Shownotes. Aber ihr könnt natürlich auch bei Belief, wenn ihr nicht in Berlin sein könnt, könnt ihr auch einschalten und dann so wenigstens live dabei sein. Sag ich das richtig?
Live nicht, aber es wird
ach, das ist ein VOD.
Es wird diesmal aufgezeichnet werden und wird danach verfügbar sein. Also live wird es nur geben, wenn ihr mit am Start seid.
Okay.
Aber ihr könnt die Show im Nachhinein trotzdem euch noch anschauen. Ja.
Das hatte ich mir falsch aufgeschrieben. Okay, Live-Show, nicht Live-Stream-Show, Marco. Wir werden trotzdem noch mal über Mando und Grogu danach sprechen bei uns hier im Podcast. Also wir machen noch mal eine Einzelfolge. Du bist im Urlaub demnächst. Das heißt, ich mache das angekündigte Invincible-Special mit meinem Kollegen Wally von der GameStar. Wir wiederbeleben quasi das Special, das wir zur letzten Season gemacht haben, reden dann diesmal über die neue Staffel, die absolut fantastisch ist und so 9,9 auf IMDb gedroppt hat. Wenn ihr es gesehen habt, noch nicht gesehen habt, holt es unbedingt nach, die neue Invincible-Staffel. Und ich werde da jetzt auch das lange angeteaserte Interview endlich droppen. Und jetzt kann ich es endlich sagen. Ich habe 25 Minuten mit Troy Baker gesprochen, einer der größten, vor allem Videospiel-Synchronsprecher aller Zeiten, der unter anderem Harrison Ford so gut imitiert hat in dem letzten Indiana-Jones-Spiel, dass Harrison Ford gemeint hat, wenn er gewusst hätte, wie gut Troy Baker ist, hätte er es selber gemacht, weil der jetzt ein bisschen Angst um seinen Job hat. Also, und Troy Baker redet auch ein bisschen was Privates über Harrison Ford. Das war sehr schöner Moment. Oder wie Troy Baker sagte, einer der besten Momente in seinem ganzen Leben. Und darüber reden wir dann im Interview. Das packe ich einfach zum Invincible-Special dazu, weil der bei Invincible eine Sprechrolle mal hatte. Er spricht den Vater von Nolan, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe. So, dann werden wir am Ende des Monats endlich unser Potpourri haben mit sehr vielen verschiedenen Themen, wie üblich. Mhm. Da wird einiges zusammenkommen. Also hast du gerade so im Kopf, was da zusammenkommen könnte? Mir fallen ein paar Sachen ein.
Lass mich mal kurz
Also The Boys-Finale müssen wir kurz reden.
The Boys-Finale
also,
Boys haben wir schon müssen geredet, wir reden. Scrubs-Finale könnten wir eigentlich machen.
Oh, stimmt.
Dann könnten wir endlich The Drama.
Wenn wir es bis dahin endlich haben, wenn der noch im Kino läuft. Ich hab's immer noch nicht geschafft, weil ich wollte mit Julius zusammen gucken und wir kriegen unsere Zeitpläne nicht zusammen, dass wir zusammen ins Kino können.
Vielleicht Obsession, auf den bin ich ja sehr gespannt.
Den hatten wir ja schon. Ach, du hast ihn noch gar nicht gesehen, stimmt.
Ich hab den noch nicht stimmt.
Nee, aber im Kino kommt der erst im Juni, ne? Die haben ihn ja verschoben. Also wir werden ihn nicht am Ende des Monats darüber sprechen. Also wenn nicht noch eine extra Pressevorführung kommt, wirst du ihn bis dahin nicht gesehen haben. Ich kann dir sagen, Glenn Kill will ich unbedingt sehen. Der hat ja auch jetzt auf Rotten Tomatoes, staubt der gerade tierisch ab. Also der kommt richtig gut an. Aber ja, das ist halt nach Kinostart. Ich war mehr oder weniger auf der Premiere von Ein Münchner im Himmel. Darüber möchte ich reden und warum ich sage mehr oder weniger. Und den werde ich hoffentlich bis dahin dann auch richtig gesehen haben. Und ja, das sind so die Dinge, die euch erwarten könnten am Ende des Monats. Holt sie gerne nach. Und wir sprechen und sehen uns, stimmt, wir sehen uns in der Konstellation erst wieder in Berlin, Yves.
Stimmt. Ich freue mich, dass du kommst. Es wird schön. Wird richtig schön. Ich freue mich auf dich. Ich verziehe mich jetzt nämlich erstmal bei Nerd und Kultur für eine Ausgabe in den Urlaub. Ich freue mich so sehr. Sonne. Weißt du, dass wir hier genau, ich weiß nicht, wie es bei euch in München ist, wir hatten hier in Berlin so 2-3 Tage 29 Grad und ich so, ach geil, same. Und jetzt haben wir wieder 9 Grad.
Es schwankt. Also nicht 29 Grad hatten wir nicht ganz, aber es hat sich so angefühlt. Die gefühlte Temperatur war sehr hoch und jetzt kühlt es wieder richtig ab und ja.
Ich hatte gestern so schlimme Migräne, deshalb ich kann diese Fluktuation, weil damit komme ich immer nicht klar. Ich habe kein Problem mit Kälte, ich habe kein Problem mit Hitze, aber dieses einen Tag so, da sagt mein System einfach tschüss Und hatte ich gestern. Ich wollte ja eigentlich gestern mit dir sogar noch ein Gespräch führen. Und das habe ich auf heute geschoben, weil ich zu schlimme Kopfschmerzen hatte. Es ging halt wirklich gar nichts. Furchtbar. Aber ja, ich bin weg. Ich bin in Athen.
Oh, du bist in Athen? Mhm. Wieso Athen, wenn ich fragen darf?
Da findet der Junggesellenabschied von meinem besten Freund statt.
Ah, das war das, ja klar. Yeah, ach ja, das ist in Athen.
Das wird richtig geil, ja. Ich freue mich. Ja. Das darf ich jetzt schon sagen. Oh Gott. Mein bester Freund weiß doch gar nicht davon Bescheid. Also hoffe ich mal, dass er nicht in den Podcast reinhört am Sonntag.
Okay, gut. Wie enden wir denn jetzt? Welchen Spruch aus Mortal Kombat wollen wir zum Besten geben? Und sag jetzt nicht Finish Him. Finish Him passt nicht, oder? Doch? Passt es zum Podcast?
Passt enden? Eigentlich, um es zu beenden. Ich kann auch irgendwas von Shao Kahn noch mal raushauen. Keine Ahnung. Oder wir beenden es einfach wie, weil ich liebe das ja bei Mortal Kombat Annihilation, ich bleib dabei, dass Scorpion mit Kitana verschwindet wie in einem Looney Tunes Cartoon durch so ein Portal und es fehlt nur das und also er sagt nämlich einfach Suckers!